SWR 2 Lesenswert Magazin.
Leila hat ihren Rucksack gepackt. Sie hat sich entschieden, sie wird Deutschland verlassen, aufbrechen in ein anderes Leben. Während Leila auf die Straßenbahn wartet, besucht sie im Kopf noch einmal das Haus der Großeltern im Norden Syriens, denkt an die unbeschwerten Sommerferien, die sie dort Jahr für Jahr verbracht hat, stellt sich die karge Landschaft vor, erkennt in der Ferne eine Bergkette die Grenze zur Türkei.
Hätte Leila nicht gewusst, was sich an dieser Grenze abgespielt hatte, vielleicht hätte sie die Berge schön gefunden.
Was sich an dieser Grenze abgespielt hat, war der Genozid an den kurdischen Jesiden, jener uralten Glaubensgemeinschaft, die ursprünglich im nördlichen Irak, Nordsyrien und in der südöstlichen Türkei lebten. Die Jesiden betrachten sich größtenteils als ethnische Kurden, aber auch als eigenständige ethno-religiöse Gruppe, deren Riten sich aus altpersischen Kulten entwickelt hat. Europäische Reisende haben die Jesiden noch im 20. Jahrhundert als Teufelsanbeter verunglimpft, muslimische Obrigkeiten sie seit Jahrhunderten drangsaliert. Immer wieder sind auch Assads Truppen in das Dorf der Großeltern eingefallen, um Mitglieder oppositioneller Parteien aufzuspüren. Doch erst die islamistischen Fanatiker des IS haben die Jesiden systematisch gefoltert und ermordet. Leila erfährt von den Gräueltaten zunächst aus sicherer Distanz. Sie lebt in einem Ort bei München und der Roman erzählt im Rückblick, warum sie mitten im syrischen Bürgerkrieg in die Heimat des Vaters reist. Selbst wenn ihr die Rituale und Regeln der dörflichen Gemeinschaft, etwa die strikten Heiratsvereinbarungen, immer seltsam vorkamen, hat sie vor allem gute Erinnerungen an die Sommerferien bei den Großeltern. Erst als das Leben im Dorf ausgelöscht wird, begreift sie, was sie vermisst.
Hätte ich damals schon gewusst, was noch kommt, dachte Leila, ich hätte eine Kamera mitgenommen. Alle meine Sommer bei den Großeltern über hätte ich alles fotografiert. Jedes Haus, jeden Stein, jede Pflanze im Garten. Ich hätte das getan, dachte Leila, damit nichts jemals verloren gehen kann.
Tatsächlich lesen sich weite Strecken des Romans als der Versuch, die Erlebnisse und Erfahrungen in Syrien zumindest sprachlich zu fixieren. Das Buch sei ein Denkmal der Dinge, die niemals vergessen werden dürfen, erklärt der Klappentext. Das ist aus der Sicht Leilas, die sich wohl weitgehend mit der Perspektive der Autorin deckt, emotional nachvollziehbar. Doch das detailreiche Schreibfotografieren ermüdet auf die lange Strecke. Die Erzählerin weiß um das Bruchstückhafte der Erinnerungen, die alle, Zitat, völlig ungeordnet seien. Aber sie vermag aus dem Material keine halbwegs kohärente Erzählung zu formen. Ständig tauchen neue Figuren auf, die zwar zur Großfamilie oder zum erweiterten Freundeskreis gehören, aber im Roman eher Statistenrollen übernehmen. Die vielen Handlungsstränge fügen sich nicht zu einer Einheit, auch weil der Roman auf ungelenke Weise ständig das Genre wechselt. Mal liest sich die Sommer wie eine politische Reportage, dann wieder meint man, ein orientalisches Märchen vor sich zu haben. Streckenweise ist Othmans Buch ein Coming-of-Age-Roman mit lesbischem Liebesdrama. Im nächsten Absatz beginnt eine Episode, die man eher in einem Politthriller vermutet. Viel zu oft werden historische Informationen im Stil eines Lexikonartikels abgehandelt. Regelmäßig gibt es wenig originelle Sentenzen über das harte Los der Migration. Manchmal wirken die Sätze auch wie banales Füllmaterial.
Das Getreide wuchs, auf die Erntezeit folgte der Herbst, dann kam Schnee, dann schmolz der Schnee wieder.
Dass dieser Roman um viele belanglose Absätze hätte gekürzt werden müssen, wird vor allem in der stärksten und längsten Szene deutlich, die auf präzise und atemberaubende Weise die Flucht des Vaters aus Syrien durch die Foltergefängnisse in der Türkei beschreibt. Ronja Othmann dankt im Nachspann ihrem Vater für die Geschichten, die er seiner Tochter offenbar erzählt hat. Hätte sich die Autorin auf diese biografischen Skizzen konzentriert und sie zum Ausgangspunkt für die Erzählung des jesidischen Leids genommen, wäre aus dem Stoff möglicherweise ein stimmiger Roman geworden. Der Vater nämlich, der mal Kommunist war, der mit der eigenen Religion wenig zu schaffen hat und der sich im deutschen Exil einen Garten Eden baut, sich aber trotzdem im gelobten Kurdistan beerdigen lassen möchte, ist eine so vielschichtige Figur, dass neben ihm ausgerechnet Othmans alter Ego seltsam blass wirkt. Denn Leila verkommt, je weiter der Roman fortschreitet, zur Projektionsfläche für die Horrormeldungen aus Syrien.
Leila sah Videos von Massenerschießungen. Die vermummten Kämpfer, die vor ihnen knienden Dorfbewohner, die Schüsse, aufgewirbelter Staub. Leila sah Videos von Frauen und Mädchen, die an Ketten gingen, sah die Sklavenmärkte für die Kämpfer des IS. Berichte von geflohenen Frauen, die von Kämpfer zu Kämpfer weiterverkauft wurden. 30-Jährige, 17-Jährige, 9-Jährige, die so oft vergewaltigt wurden, dass sie an inneren Verletzungen starben.
So grauenhaft die medialen Schlaglichter, so simpel die dramaturgische Funktion im Roman, sollen sie doch plausibel machen, warum die Heldin nicht länger in Deutschland bleibt.
Das Schlimmste, sagte Leila, ist das Zusehen. Ich kann nicht mehr zusehen.
Ob Leila nun zur Waffe greift und den kurdischen Befreiungskampf unterstützt, lässt der Roman offen, der auch als Wutrede gegen die deutsche Asylbürokratie zu lesen ist. So eindeutig die politische Botschaft, so unentschieden die sprachliche Form. In manchen Passagen stellt sich die Frage, ob die Debütantin durch die biografische Nähe zum Erzählten schlichtweg überfordert war.